Herzlich willkommen zu den Kryptohelden, dem Podcast zu Bitcoin, Ethereum und einer neuen digitalen Ökonomie.
Hi, in der heutigen Episode geht es um das Thema Stablecoin. Wozu braucht man sie überhaupt und wie funktionieren sie? Viel Spaß wünschen dir deine Gastgeber Uno Akpolat und Hung Thieu. So, liebe Zuhörer, heute nehmen wir uns das Thema Stablecoin vor. Uno, schön, dass du dabei bist.
Hallo Hung.
Uno, ich möchte heute mal die Chance nutzen mit dir, um das Thema Stablecoin mal so grundsätzlich zu verstehen. Ja, wozu braucht man überhaupt Stablecoins? Also welches Problem lösen wir damit? Und das, was ich überhaupt nicht verstehe, wie kriegt man das hin? Wie funktionieren Stablecoins denn? Da würde ich gerne mit dir mal ein paar Sachen diskutieren, die ich so mal recherchiert habe.
Alright, klingt super.
Erste Frage, Einstiegsfrage. Uno, nutzt du Stablecoins?
Ja. Definitiv.
Okay. Zweite Frage, warum nutzt du sie und wo helfen sie dir?
Ich nutze sie, wenn ich eben gegen die Volatilität der Kryptowährung hedgen will, indem ich quasi einen Teil meines Vermögens einfach stabil halten will. Stabil im Sinne von stabil gegen eine inflationäre Regierungswährung, genau. Denn im Alltag, muss man dazu sagen, lebt man ja noch hauptsächlich, also in Europa zahlen wir eben mit dem Euro, in Amerika mit dem Dollar, und der Dollar ist ja immer noch auch die Währung, die eben am gängigsten ist. Von daher, klar, ein Bitcoin ist ein Bitcoin, wird auch immer ein Bitcoin sein. Aber solange eben meine Miete zum Beispiel einen Fixbetrag in Euro hat, streue ich mein Risiko so.
Okay. Und die Frage, die jetzt mal hochkommt, ich meine, das ist einer der wichtigsten Use Cases, die es jetzt gerade gibt, die du gerade genannt hast. Ja, warum machst du das nicht einfach mit einem normalen Bankkonto in Euro jetzt oder US-Dollar?
Also du bist nativ in Krypto. Und das erlaubt dir eben viel, viel schneller zu agieren. Also das ist eigentlich der Hauptpunkt. Wenn ich auf dem Bankkonto Euro habe, dann dauert es 2-3 Tage, bis es auf meinem Fiat-On-Ramp-Account ist. Dann gehe ich auf einen Markt, kaufe gegebenenfalls eine Kryptowährung, ziehe sie von diesem Markt wieder runter. Wohingegen, wenn ich DAI auf meinem, als ERC20 auf meinem ETH-Wallet habe, dann kann ich da jede Sekunde drauf zugreifen und entsprechend agieren. Oder aber wenn ich ein Portfolio manage und zum Beispiel rebalance, dann kann ich sagen, ich möchte immer 10% in DAI haben, und wenn Bitcoin dann durch die Decke geht, verkaufe ich einen Teil meiner Bitcoin ab, habe mehr DAI. Wenn Bitcoin wieder runtergeht, nehme ich wieder etwas DAI und kaufe Bitcoin und so weiter.
Genau, das macht es einfach effizienter.
Genau.
Alle, die jetzt beim Thema Rebalancing gerade fragen, was ist das? Schaut einfach mal in einer unserer ersten Folgen, da sprechen wir über das Thema Rebalancing, wie du das hinbekommen kannst, damit du da ruhig schlafen kannst.
Genau.
Alles klar, cool, schöner Use Case. Der zweite Use Case, den ich mir rausgeholt habe, ist eigentlich aber genau dasselbe, nur in größer, wozu Stablecoins genutzt werden können. Das ist jetzt gerade in Ländern wie Venezuela und so weiter, dass man da einfach sich auch absichert gegen die Landeswährung und da einfach Stablecoins dann erwirbt und somit sein Vermögen absichert, relativ zur Fiat-Währung, so wie du es gesagt hast.
Ein dritter Use Case wären die hohen Renditen. Wir hatten ja auch eine Folge zu Lending, und wenn wir uns jetzt anschauen, wie viel die APR, die Annual Percent Rate, für das Verleihen von DAI zum Beispiel ist, da liegen wir so bei 14%. Das kriegst du aber auf keinem Tagesgeldkonto oder bei keiner Bank.
Das ist eigentlich unglaublich, ne? Aber auch da Verweis auf die Folge, Richtung Lending und Borrowing. Da wird nochmal erklärt, wie das sozusagen dieser Kreditmarkt funktioniert in diesem neuen Ökosystem und wie du damit partizipieren kannst.
Genau.
Sehr cool. Fällt dir sonst noch irgendetwas ein, wozu man Stablecoins benötigen würde. Ich meine, das Grundproblem, damit wir es einfach nochmal beschreiben, das Grundproblem ist, was Stablecoins löst, ist einmal klar, dieses Hedging und sonst wie, aber generell man als Instrument, weil wir die Volatilität bei den Cryptocurrencies im genau. Alltag nicht nutzen können.
Die Volatilität in Kombination mit dem On-Ramp. Wir haben ja dieses On-Ramp-Problem. Also On- und Off-Ramp heißt quasi Fiat in Krypto, Krypto in Fiat. Dafür haben wir heute hauptsächlich Exchanges. Und das ist eben durch ein Stablecoin, klar hast du da auch irgendwo den On-Ramp, wenn du dein Gehalt nicht in DAI bekommst. Aber dann hast du quasi den gleichen Effekt. Du hast deine DAI und bist in Krypto und kannst viel, viel schneller agieren. Ich glaube, das in Kombination mit der Volatilität ist ein interessanter Use Case.
Dann halt die Frage, Stablecoin, ja, wie funktioniert denn das überhaupt? Wie kriegt man das überhaupt hin, dass ein Coin stabil im Wert bleibt? Es gibt nach meiner Recherche, ihr kriegt die Links auch in den Shownotes, auch bei Wikipedia ist eigentlich auch ganz gut zusammengefasst, gibt es eigentlich 4 Arten, wie man das hinbekommen kann. Mhm. Und die gehen wir jetzt mal einfach von oben nach unten durch und diskutieren da mal ein paar Beispiele beziehungsweise auch die Vor- und Nachteile.
Ja.
Ja. Wir machen mal das Erste, das ist eigentlich das, was man sich am einfachsten vorstellen kann. Und zwar sagt man einfach, naja, wir machen jetzt eine Cryptocurrency, wo wir sozusagen, die gedeckt ist.
Ja.
So wie früher auch sozusagen unser Papiergeld gedeckt war durch Gold. Dieselbe Methode wenden wir jetzt hier an, dass wir sagen, naja, wir haben jetzt Geld. Ja, okay, als Basis, darüber kann man diskutieren, ob das Sinn macht, eine Fiat-Währung. aber da machen wir dasselbe. Wir holen uns einfach so irgendwie 1 Million US-Dollar zusammen und machen dann einfach 1 Million Coins und decken das und sorgen dafür, suchen uns eine Instanz, die dafür sorgt, dass das immer passend ist.
Ja.
Fiat-backed Cryptocurrency. Beispiele dafür, ohne die gängigsten?
Die gängigsten: Tether, USDT, TrueUSD. Mhm. Ich bin mir nicht sicher, ob die Gemini-Währung auch Fiat-backed ist. GUSD, glaube ich. Mhm. Pax, könnte ich mir vorstellen.
Kann sein auch, dass die mit einem Korb arbeiten irgendwie.
Okay.
Aber ich bin mir da auch nicht ganz sicher. Aber es ist immer ein Thema, was man sich noch anschauen kann. Aber Tether auf jeden Fall, da gab es ja auch viel Diskussionen. Da kommen wir eigentlich auch schon, ja, zu den Nachteilen bei solch einer Lösung. Du hast halt eine Instanz, die dazwischen hängt, der du vertrauen musst, weil die muss sicherstellen oder dass die Deckung genau dem entspricht, was du halt an Coins herausgibst. Ne? Und ich glaube, da war jetzt bei Tether, gab es da in den letzten Monaten Zweifel dran, Jahren.
Genau, und viele, also auch die ich kenne, sind von Tether so ein bisschen auf USDC geswitcht. Die Währung von Circle und Poloniex, Coinbase, genau. Definitiv, also es gibt Drittanbieter, die das auditen müssen. Dann sind da irgendwelche dubiosen Banken in fragwürdigen Staaten und so weiter und so fort. Also es ist nicht so, also man hat kein gutes Gefühl, sein Geld in Tether zu speichern. Alle paar Wochen ist Tether nicht mehr im Dollar-Pack, sondern ist da drunter und man kriegt seine Tether nur für 95 Cent los. Also von daher ist alles nicht so cool.
Ja, okay. Und wie du sagst, das ist eigentlich ein Grundproblem. Du musst halt wieder eine Drittpartei vertrauen. Aber generell als Vorteil ist einfach zu verstehen, ne? Also ich glaube, also einfacher geht es vom Prinzip her gar nicht.
Ja, wobei, da wird es auch interessant, denn Tether ist ja nicht 100% Fiat collateralized, sondern nur 70%. Mhm. Und 30% ist eben, sind andere Assets. Unter anderem Bitcoin.
Echt jetzt?
Ja, okay. Also das kam vor Gericht raus und ja, ist halt
dubios. Das ist so ein. Ist nicht transparent, auch klar.
Ja, es ist wie so eine, wie heißt denn das im Deutschen? So eine rekursive Referenz. Das System explodiert, weil, was ich meine, also Bitcoin hochvolatil wird mit Tether gekauft, Tether durch Bitcoin teilweise gedeckt. Wenn du dir quasi so ein Diagramm aufzeichnest, wie welche Abhängigkeiten da bestehen und wie die Werte fließen, das ist nicht gesund.
Ich glaube, das Diagramm sieht einfach nur so aus, dass halt kein Gericht versteht und dann was sagen, okay, passt, ja.
Ja, glaube ich auch.
Gut, also das als einfachste Möglichkeit kann man verstehen. Man kann grundsätzlich die Frage stellen, glaube ich, warum sollten wir das etwas durch Fiat backen? Aber beim Stablecoin geht es letztendlich darum, einfach relativ zu Fiat einfach stabil zu sein. Deshalb
Einstiegsdroge.
Genau, und kommen wir zur zweiten Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit, das ist eigentlich überleitend, dass man gesagt, naja, wir nehmen jetzt nicht eine Fiat-Währung als Deckung, sondern wir gehen wirklich auf Gold oder Öl, auf irgendein Commodity. Und das sind jetzt sozusagen die zweite Kategorie, wo man so einfach wirklich Commodity als Deckung nimmt. Ein Beispiel wäre da jetzt zum Beispiel DigiX Gold Tokens, wo Gold als Deckung genutzt wird. Und vom Verständnis her, ich glaube vom Vorteil her ist es auch, es ist einfach zu verstehen. Ja. Das kann man verstehen, aber auch hier ist das Thema der Zentralisierung wieder ein Thema, ne?
Ja, definitiv. Ich muss sofort die ganze Zeit an Peter Schiff denken.
Peter Schiff, falls ihr ihn nicht kennt, das ist so der
Goldmaximalist.
Goldmaximalist.
Der auch eine interessante Konversation vor einigen Monaten mit A-Pomp, mit Pompliano hatte. Ist auch interessant, wenn man eben die Flexibilität von Krypto haben will und diesem Anbieter vertraut und Gold in sein Portfolio mixen möchte zu 5% oder zu 10% und sagt, ich habe da noch ein paar Edelmetalle im Mix. Also das geht ja so ein bisschen in die Richtung, du könntest ja dein gesamtes Portfolio in Krypto haben und diese Kryptowährungen repräsentieren aber verschiedene Asset-Classes. Und das ist auch ein interessantes Beispiel, warum Krypto für mich keine Asset-Class ist. Krypto ist mehr als eine Asset-Class. Stimmt, Krypto ist eine neue Kategorie, die verschiedene Asset-Classes repräsentieren kann. Stell dir vor, du hast sogar ein Teil eines Gebäudes, musst nicht das ganze Gebäude besitzen, weil du 50% der Token hast, hast Gold mit drin, hast Bitcoin mit drin, hast ein Stablecoin mit drin und hast vielleicht Unternehmensanteile, also Securities mit drin. Alles in Krypto, alles kannst du rebalancen und hast nicht irgendwie einen Aktenordner mit einem Wertpapier, einen Grundbucheintrag, wo drin steht, dass du eine Immobilie besitzt, ein Wallet mit einem Token und ein Bankkonto mit Euro, sondern du hast alles in Wallets auf On-Chain quasi und kannst das eben, ja. Ja, das
finde ich echt spannend. Interessant. Ja. Du kannst sozusagen die Technologie, die dahinter steht in der Krypto, nutzen, um irgendwie bisher bekannte Vermögenswerte drin abzubilden. Ja?
Genau.
Sensationell.
Das wäre cool.
Du hast jetzt hier, wenn du dann diese sag mal, gängigen Vermögenswerte, wie jetzt Gold und so weiter, verpackst in Krypto, halt immer das Thema mit der Zentralisierung wieder. Ne?
Ja,
aber du kannst die Technologie generell nutzen.
Also es ist halt, also die Sache ist halt die, wenn da eine zum als Beispiel, wenn da jetzt eine Schweizer Stiftung wäre, die in irgendeinem Bunker in einem Berg Gold aufbewahrt und ich als Privatperson als Tokenholder könnte da reingehen und das verifizieren, dann würde ich das machen. Also ich würde es nicht machen, weil ich Gold nicht interessant finde. Aber dann wäre das für mich die beste Variante, Gold zu kaufen. Denn das kannst du, also entweder du kaufst halt wirklich Gold und hast einen Barren und den Barren hast du entweder zu Hause oder in einem Tresor oder Schließfach und das ist quasi die beste Variante. Oder ein Drittanbieter hat für dich das Gold und dann musst du diesem Drittanbieter vertrauen und musst halt davon ausgehen, dass dein Anteil quasi dir richtig zugeschrieben wird und richtig gebuchhaltet wird sozusagen. Und dann ist die Frage, kannst du da reingehen und das verifizieren? Und in den meisten Fällen kannst du das nicht. Oder du könntest es, wenn du große Summen hast, aber ein kleiner kann das nicht oder keiner macht's. Und von daher, so
ist es interessant. Das Vertrauensthema. Genau. Okay, sehr cool. Also wir hatten jetzt im ersten Schritt gedeckt, also Kryptowährung, Stablecoins gedeckt durch Fiat. Im zweiten Schritt jetzt durch Commodities wie Gold.
Ja.
Und jetzt der dritte Schritt, den hattest du vorhin schon ein bisschen angedeutet, als wir Tether besprochen haben,
ja,
dass wir den Stablecoin durch eine Kryptowährung decken.
Ja.
Ja. Jetzt sagt jeder so, hä? Das verstehe ich doch nicht. Wir wollen doch weg von der Volatilität.
Ja, ja.
Jetzt decken wir durch Bitcoin oder Ether oder sonst was unseren Stablecoin. Das funktioniert doch gar nicht. Ja. Und ein Beispiel ist da MakerDAO.
Ja.
Den haben wir, das ist der DAI-Token, den du gerade auch schon angesprochen hast, wo wir auch in Richtung Lending und Borrowing schon gesprochen hatten.
Genau, Maker und DAI sind quasi zwei Token gibt es da.
Achso, sind zwei
Token. Genau, DAI ist der Stablecoin und Maker ist quasi der Price Appreciation Coin, der an Wert steigt.
Genau, und DAI ist der Stablecoin, den ich nutzen würde.
DAI ist der Coin, den du generierst, wenn du deine Ether collateralized.
Genau.
In diesem. Und CDP.
Und das müssen wir jetzt genau, dieses Collateralize ist nämlich genau das, dass wir sagen, wir backen den DAI über eine andere Kryptowährung, in diesem Fall jetzt Ether. Mhm. Und die Frage ist halt, ja, wie funktioniert denn das, weil Ether ja auch sehr stark volatil ist. Mhm. Kann sehr stark im Preis steigen, kann aber auch sehr schnell im Preis sinken. Mhm. Und wie kriege ich es eigentlich hin, dass DAI dann trotzdem stabil bleibt?
Over-collateralization.
Genau, okay.
Und
das heißt
Stability Fee.
Over-collateralization heißt, um irgendwie so gefühlt um einen Dollar in DAI stabil zu halten, muss ich als Deckung irgendwie nach Marktwert $2 in Ether bereitstellen, damit man dort halt ein bisschen spielen kann und den stabil halten kann. Und falls dann irgendwie Ether komplett fällt, macht man dann so eine Art Sofort-Liquidierung, oder? Ja. Dass man das sofort dann einnimmt, sobald es unter diesen tatsächlichen US-Dollar runtergeht.
Genau, also dann hättest du quasi eine Collateralization von 200% in dem Beispiel. Mhm. Und dann hast du ein, wie so ein Stop-Loss quasi für die Liquidation.
Stimmt.
Und sagst, wenn dein Collateral bei 115% ist oder bei 110% ist, sprich, diese Ether im Wert von $2 nur noch bei $1.20 oder $1.15 sind, close, liquidate, der Lender kriegt quasi sein DAI zurück oder sein, also das wäre jetzt bei einem Marketplace, ne? Mhm. Also bei MakerDAO ist es noch ein bisschen anders, ich verwechsel das immer. MakerDAO ist quasi die Plattform, die DAI generiert, und bei diesen Debt Marketplaces wie Dharma oder Nuo gibt es dann diese Stop-Losses oder Liquidations.
Genau. Also, müsst ihr euch mal reinziehen irgendwie, aber so funktioniert das, auch das sozusagen über eine Deckung per Kryptowährung. Du musst halt sozusagen mehr Liquidität eigentlich bereitstellen oder reingeben, damit diese Stablecoins generiert werden können. Und ein gutes Beispiel ist MakerDAO, sich das da mal reinzuziehen. Vorteile hier, da wir hier mit wirklich im Kryptobereich arbeiten und keinen dazwischen haben, der irgendwie schauen muss, ob das über Fiat-Währungen gedeckt ist und Gold, sondern da Kryptowährungen dahinter sind, sind da viele Smart Contracts und sonst wie unterwegs. Das heißt, du kannst hier wirklich die Idee der Dezentralisierung komplett umsetzen.
Ja, absolut. Das ist halt der Hauptunterschied und der größte Punkt. Und MakerDAO hat auch quasi eine Dominance in dem Bereich, also gerade auch im Bereich Lending von 60% auf Ethereum. Also es ist das prominente Projekt aktuell.
Okay, also müsst ihr euch das mal reinziehen. Nachteil ist, wir haben weiterhin halt als die Krypto halt als Basis, wir haben dann weiterhin eine Volatilität. Das heißt, es gibt da die Fälle, wo dann wirklich sofort liquidiert wird. Es ist recht komplex für den Normalsterblichen, das irgendwie nachzuvollziehen. Das sind so die aktuellen Nachteile, die man dort sehen kann. Gut, damit haben wir jetzt sozusagen drei Versionen besprochen, wie man Stablecoin sozusagen vom Prinzip her stabil bekommt, nämlich über eine Deckung, einmal über Fiat, einmal über Commodities und einmal selbst über Kryptowährungen. Und jetzt gibt es eine Version, die finde ich auch recht interessant, weil die komplett anders funktioniert, nämlich ohne Deckung. Mhm. Man spricht davon auch einer Seigniorage-Style-Stablecoin. Wir haben keine Deckung dahinter. Das heißt, auch die Idee da von der Dezentralisierung lässt sich da gut umsetzen. Erklär mir doch mal für in ganz einfachen Worten, was passiert da, damit man das da hinbekommen kann, damit der Wert stabil bleibt?
Also erstmal muss ich sagen, dass ich von dieser Art Stablecoin nicht überzeugt bin. Mhm. Und ein bekanntes Projekt, Basis, hat auch im Dezember die Investoren quasi zurückbezahlt und hat gesagt, wir shutten down, das funktioniert nicht. Es gibt, glaube ich, noch ein anderes. Im Prinzip funktioniert das algorithmisch. Das heißt, du hast eine Supply und die Supply ist dynamisch, je nach Marktbewegung quasi. Und wenn der Wert zu sehr steigt, dann erhöhst du die Supply, sodass das verwässert und der Wert wieder sinkt. Also wenn der Wert 10% steigt, druckst du 10% mehr ungefähr. Und wenn der Wert 10% sinkt, dann burnst du oder vernichtest du 10%. Dazu musst du halt auch die Möglichkeit haben, so viel zu vernichten. Also ein gewisser Teil muss auch quasi kontrolliert werden vom Protokoll. Ja, und dieser algorithmische Ansatz erzeugt und vernichtet dann die Supply.
Das heißt, eigentlich übernimmt der Algorithmus die Aufgabe der Zentralbank, oder?
Sozusagen,
über die Geldmenge. Ja. Nur, dass die Zentralbank nicht so oft destroyed oder burned, sondern eher druckt, so eher printed.
Die sagt immer, gib ihm.
mehr. Und hier übernimmt das ein Algorithmus.
Genau.
Stelle ich mir total komplex vor, wie das funktionieren soll irgendwie.
Also die Algorithmik oder Arithmetik ist trivial, aber im Großen und Ganzen ist halt die Frage, was steckt denn dann dahinter für einen Wert, ne? Wenn du keinen Fiat oder Asset Corp Collateralization hast, nicht mal Krypto, dann ist das halt schwierig zu greifen.
Ja. Und du hast keine Deckung durch nichts.
Genau.
Du
musst
wirklich Geld aus dem Nichts schaffen.
Ja, so wie Fiat.
So wie Fiat, ja.
Also eigentlich perfekt. Also ist eigentlich auch Fiat collateralized. Fiat ist nichts.
Luft.
Lass es einfach Air collateralized nennen. Und eine Kategorie mit Fiat zusammenpacken.
Genau, heiße Luft. Ja, saumäßig stark. Okay, ich glaube, das war jetzt eine kurze Folge über das Thema Stablecoin. Wir haben jetzt drüber gesprochen, warum braucht man überhaupt Stablecoin? Das Grundproblem, Volatilität der Kryptowährung. Ihr merkt es ja selber, wenn ihr da auf euer Portfolio schaut. Und Stablecoin als mögliche Lösung, auch Libra und so weiter, geht ja in die Richtung. Auch die haben Warenkorb dahinter.
Libra hat vor zwei Token herauszubringen, den Stable Libra Coin mit dem Korb und den Price Appreciation Token für die Investoren, der hoffentlich sich ver-2000-facht wie Blockstack.
Genau, also Libra geht auch in die Richtung und wir haben uns jetzt vier mögliche Implementierungen von Stablecoin angeschaut. Drei mit Deckung und eins ohne Deckung.
Ja.
Schaut euch einfach das mal an. Wenn ihr Fragen habt, kommt in unsere Telegram-Gruppe. Wir würden gerne mit euch diskutieren. Wie seht ihr das? Was sind so die Herausforderungen für euch, wenn ihr auf das Thema Stablecoin schaut? Wie nutzt ihr das? Kommt einfach rein. Onur.
In diesem Sinne.
Vielen Dank euch allen fürs Zuhören.
Und bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Ciao.
Liebe Kryptohelden, wenn ihr fleißig mitdiskutieren wollt, kommt in unsere Telegram-Gruppe. Und wenn ihr ansonsten Feedback habt zur Folge, kontaktiert uns gerne, entweder über Telegram, Twitter oder direkt über unsere Webseite. Wir freuen uns auf jeden Fall auf euer Feedback. Bis zum nächsten Mal. Ciao.